Herzlich willkommen zum neuen Podcast des VfF Verband Fach- und Führungskräfte. Heute mit der Frage, was geschieht, wenn Top-Führungskräfte plötzlich ihre Position verlieren. Klaus Verführt, Geschäftsführer und Partner von The Boardroom, berichtet im folgenden Interview von seinen Erfahrungen, die er bei der Karriereberatung von Top-Managern gemacht hat. Verführt. Sie haben in einer Studie die Phasen des ungewollten beruflichen Umbruchs anhand einer Gewitteranalogie herausgearbeitet. Können Sie diese Phasen bitte kurz erläutern?
Ja, wir nehmen im Grunde genommen bei jeder ungewollten Trennung eine fünfstufige Phasensituation wahr. In der ersten Phase, die haben wir mal genannt, Wolken ziehen auf, nehmen wir immer wieder wahr, dass es Vorboten von kommenden Veränderungen gibt. Es gibt Spannungen zwischen Führungskräften, Vorständen oder Aufsichtsräten. Und im ersten Schritt werden die vielfach nicht auf sich selbst bezogen, sondern eher als übergeordnet und vielleicht auch wieder schnell verschwindend wahrgenommen. Es kann aber auch sein, dass man von verschiedenen Informationen ausgeschlossen wird, dass man nicht mehr alle Informationen so schnell erhält. Und es kann durchaus auch sein, dass man zu wichtigen Meetings nicht mehr eingeladen wird. In der zweiten Phase, die haben wir mal genannt, der Blitz schlägt ein, wird dann die Trennungsabsicht von Seiten des Arbeitgebers bekannt gegeben. Und dann stellt sich bei vielen schon so eine Form der Ohnmacht und der Unfähigkeit dar, wirklich aktiv darauf reagieren zu können. Und zuletzt werden auch die Emotionen dann wirklich zur schmerzhaften Realität, spätestens wenn man dann von Kommunikationskanälen abgeschlossen oder ausgeschlossen wird, wenn man das Büro aufräumen muss oder das Auto auch zurückgeben muss. Das ist so eine wirklich prägnante Situation im Rahmen dieser ungewollten beruflichen Veränderung. In der dritten Phase, die haben wir genannt, die Ruhe vor dem Sturm, da ist es so, dass bei vielen so der emotionale Ausnahmezustand langsam abebbt und alte Tugenden wieder eine gewisse Form der Zuversicht verleihen und auch die Überzeugung, dass es sich wahrscheinlich eher um eine kurze Auszeit handeln wird. Und es gibt auch ein Gefühl der Erleichterung, so ein kämpferischer Optimismus, wo man sich aufmacht zu neuen Ufern. Aber, und deshalb haben wir es auch genannt, die Ruhe vor dem Sturm, es gibt auch eine gewisse Art der Wiedereinstiegsillusion, nämlich die Tatsache, dass der Arbeitsmarkt für diese Position, für dieses Level wirklich unübersichtlich ist, dass es aber keine wirkliche Übersicht über offene Positionen und Vakanzen gibt und dass auch die Anzahl der verfügbaren Stellen auf diesem Niveau wirklich eingeschränkt ist. Und dann kommt dazu, dass die Qualität des eigenen Netzwerkes und der Kontakte wirklich vielfach eher als eingeschränkt wahrgenommen werden muss. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo man nicht mehr Funktionsträger ist. Und zum Schluss spielt auch das Thema Selbstkomplexität eine große Rolle, nämlich die Fragestellung, auf wie vielen Säulen basiert eigentlich meine eigene Persönlichkeit? Und bei vielen, wo die Persönlichkeit im Grunde nur über die berufliche Identifikation erfolgt. Und wenn diese Säule dann zum Bruch kommt, dann empfinden das wirklich viele als eine schwierige und erste wirkliche Krisensituation im Rahmen ihrer Karriere. Und dann erfolgt in der Phase 4 der sogenannte lange dunkle Regen, wo man also feststellt, dass der schnelle Wiedereinstieg versagt bleibt, wo auch ein strukturiertes Vorgehen notwendig wird und die Fragestellung beantwortet werden muss, was kann ich eigentlich? Und was macht mich aus und was ist mein persönlicher Mehrwert? Was ist das, was ich wirklich verkaufen kann? Gepaart mit der Fragestellung, was will ich eigentlich? Also was ist die Zieldefinition, was die Funktion angeht, was die Ebene angeht in einem Unternehmen, was die Größenordnung von potenziellen neuen Arbeitgebern angeht. Und die Fragestellung, wie ich das dann verkaufen kann. Und in der Phase 5, und das ist das positive Ende dieser Phasendarstellung, da merken wir, dass die Wolken, wie wir es genannt haben, aufbrechen und eine neue Herausforderung gefunden wurde. Aber, und das rückblickend betrachtet, der Weg dorthin wirklich Spuren hinterlassen hat und vor allen Dingen auch prägend sein wird für die Zukunft. Und das nicht aufgrund der Tatsache, dass es zu einer Trennung gekommen ist, sondern eher aufgrund der Tatsache, wie die Trennung vollzogen wurde, also in welcher Form der Arbeitgeber diese Trennung herbeigeführt hat.
Sie haben es teilweise in Ihrer Erklärung der Phasen schon anklingen lassen, aber nochmal die konkretere Frage. Warum ist aus Ihrer Sicht die Trennung insbesondere für Executives und Top-Führungskräfte so schwierig?
Bei den meisten Executives ging die Karriere in der Vergangenheit immer steil nach oben. Das heißt, es gab immer wieder Beförderungen, es gab vielleicht auch Wechsel von einem zum anderen Unternehmen, aber immer auch mit einer Veränderung der Funktion, meistens mit einer Erweiterung der Funktion und der Verantwortung. Und bei den Executives erleben wir eine andere Fallhöhe, als das vielleicht auf anderer Mitarbeiterebene der Fall ist. Wir sehen, dass das zeitliche Engagement auf diesem Level vielfach auch ein anderes ist. Vielfach eben 10 bis 12 Stunden Tage Und die Betroffenen auch für sich selber wahrgenommen haben, dass ja der Beruf der größte Inhalt ihres Lebens war und eine gewisse Aufopferung auch für diese Position stattgefunden hat. Und vor diesem Hintergrund empfinden viele diese Trennung, die sie selber nicht herbeigeführt haben, ja, als besonders schwierig, als besonders einprägsam für ihr weiteres Leben.
Was raten Sie denn Ihren Klienten, wenn sie ihren Job verloren haben? Was sind die wichtigsten ersten Schritte, die es dann zu gehen gilt?
Also als einer der ersten wichtigsten Schritte gilt sicherlich die Beauftragung eines Rechtsanwaltes zur Vertretung der eigenen Position. Da geht es natürlich um das Thema Abfindung, es geht um Restlaufzeiten von Verträgen, es geht um Rentenansprüche, sonstige Themen. Unsere Empfehlung ist immer, die Dinge oder die Sache möglichst schnell abzuschließen, um dann auch nach vorne gucken zu können. Und es ist ziemlich fatal für die weitere berufliche Entwicklung, wenn man sich zu sehr verhakt mit dem ehemaligen oder bald ehemaligen Arbeitgeber. Man sollte immer dafür sorgen, dass man ja auf sinnvolle Weise auseinandergeht und dass man seine sogenannte Referenzfähigkeit auch beibehält, weil Zeugnisse auf dieser Ebene ja leider nutzlos sind. Weil viele neue Arbeitgeber natürlich wissen, dass ein Zeugnis immer Inhalt einer Aufhebungsvereinbarung ist. Und auch die Beurteilung im Zeugnis wird meistens miteinander vereinbart. Heißt im Umkehrschluss, ein gutes Zeugnis hat eigentlich eher eine neutrale Wirkung, ein schlechtes Zeugnis ist wirklich eine fatale Situation. Aus unserer Erfahrung heraus müssen die meisten der Executives bei ihrem neuen Arbeitgeber kein Zeugnis vorlegen, ihres ehemaligen Arbeitgebers. Das zweite Thema, was wichtig ist, ist dafür zu sorgen, dass man eine finanzielle Bestandsaufnahme macht. Also sich Gedanken darüber macht, wie lange man ohne Geldzufluss von außen auskommen kann, um sich sinnvoll zu orientieren und die nächste adäquate berufliche Position zu erlangen. Und das dritte, und das ist schon der Schritt nach vorne, ist eigentlich die Fragestellung, ja, eine eigene Standortbestimmung für sich zu betreiben und sich darüber Gedanken zu machen, A, was kann ich wirklich verkaufen, B, was will ich eigentlich in Zukunft machen und daraus auch wirklich sinnvolle Stories zu entwickeln. Angefangen von einer Wechselstory oder Trennungsstory hin zu der Fragestellung, was ist wirklich das, was ich als Mehrwert für ein neues Unternehmen auch anbringen kann.
Begegnen Ihnen eventuell häufiger Fehlannahmen, die Topmanager in dem Zusammenhang haben?
Ja, am meisten unterschätzt wird von den Topmanagern das Thema der zeitlichen Dauer der Orientierung. Also wie lange dauert es, bis ich wieder in einem neuen adäquaten Job bin? De facto ist es so, dass die Pyramide natürlich immer schmaler wird oben und die Anzahl der offenen Positionen eben auch geringer. Und erschwerend kommt hinzu, dass es nirgendwo eine Übersicht über offene Positionen gibt. Also wir reden hier über den sogenannten verdeckten Stellenmarkt. Und der ist natürlich schwierig zu erkunden, also man bekommt keine Informationen über Internet, über Zeitungen, so wie es vielleicht in der Vergangenheit mal der Fall war. Ein zweiter wirklicher unterschätzter Faktor ist das Thema der Belastbarkeit des eigenen Netzwerkes, gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich nicht mehr Funktionsträger bin und viele dann so die schmerzliche Erfahrung machen, dass vielleicht in der Vergangenheit viele Kontakte und Netzwerkteilnehmer ja eher an Funktionsträger interessiert waren als an der Person. Und man dann im Rahmen der Orientierung merkt, dass eben das Interesse an der eigenen Person nicht vorhanden ist oder nicht mehr vorhanden ist und man sich dann darauf auch einstellen muss. Ein wichtiger Punkt zusätzlich und total unterschätzt ist die Tatsache, dass die meisten Executives glauben, dass sie sich auf Gespräche nicht vorbereiten müssten, also auf Kandidatenauswahlgespräche nicht vorbereiten müssten, weil sie glauben aus der Erfahrung heraus, dass sie eben immer eine gute Performance abgeliefert haben, eben auch in ihrer Vergangenheit der beruflichen Wahrnehmung. Und dass sie dann merken, hunderte Kandidatengespräche geführt zu haben, aber dummerweise auf der anderen Seite des Tisches und vor dem Hintergrund vielfach nicht in der Lage sind, sich wirklich selber gut zu verkaufen. Viele Executives können wunderbar eine Dienstleistung verkaufen und wunderbar auch ein Produkt, aber sich selber leider nicht.
Sollte es für die ausgeschiedene Führungskraft darum gehen, möglichst schnell wieder einen Job zu finden? Relativ gleich, welcher das ist?
Ich denke, dass sehr unüberlegtes Handeln oder vorschnelles Handeln und so ein gewisser Kontrahierungszwang, den man vielleicht selber für sich verspürt, dass das wirklich schlechte Ratgeber sind für die Positionierung. Man muss immer bedenken, dass wenn man aus der neuen Position dann relativ schnell wieder ausscheiden muss, dass dann die Story, die man zu erzählen hat, bei einem dann potenziellen neuen Arbeitgeber immer schwieriger wird, weil man dann erläutern muss, warum man eben nach vielleicht einer langen Zugehörigkeit zum Unternehmen dann in einer weiteren Position nur kurz dort tätig sein konnte. Und der neue Arbeitgeber wird sich dann immer die Frage stellen, ob ja die erfolgreiche Karriere des Kandidaten wirklich in seinem eigenen Unternehmen auch fortsetzbar ist oder aber vielleicht nur erfolgreich war in dem ehemaligen Unternehmen. Und letztendlich muss man auch ganz deutlich feststellen, dass natürlich das Selbstbewusstsein weniger wird oder nachlässt, wenn man nach so einer kurzen Zeit wieder aus einem neuen Unternehmen ausscheiden muss.
Was kann denn ein Senior Executive womöglich Positives aus der erzwungenen Auszeit ziehen?
Ich denke, dass diese nicht selbst herbeigeführte Situation bei vielen dazu führen sollte, sich Gedanken darüber zu machen, was eigentlich die Werte sind, die einem wirklich wichtig sind. Ist der Stellenwert der Karriere im Leben, ist das für die Zukunft wirklich genauso zu beurteilen, wie es vielleicht in der Vergangenheit der Fall war? Was will ich wirklich tun in meiner Karriere? Woran bin ich wirklich gut? Was macht mir Spaß? Und wie will ich die zukünftige Karriere auch gestalten? Und ich glaube, nur wenn man sich selber Gedanken darüber machen kann, was einem wirklich Spaß macht, wo man wirklich gut sein kann und was man auch in der Zukunft tun will, dann kann die erzwungene Auszeit auch was Positives mit sich bringen. Und da kann es aus so einer Auszeit wirklich auch zu einem Wechsel des Wertekonstruktes führen. Und zum Schluss kann natürlich auch so eine Auszeit sinnvoll dafür nutzbar gemacht werden, sich Wünsche zu erfüllen, für die man vielleicht in der Vergangenheit keine wirkliche Zeit hatte, wenn man sich auch darauf konzentrieren kann. Also vielen ist die Zeit dann nicht adäquat, darüber nachzudenken, jetzt große Reisen anzustrengen oder irgendwelche anderen alternativen Dinge zu tun, weil sie natürlich immer bestrebt sind, möglichst schnell auch in eine neue, adäquate Position zu kommen.
Sie sind ja auf die Beratung von Top-Managern spezialisiert. Was sind denn die speziellen Herausforderungen Ihrer täglichen Beratungsarbeit?
Also eine wirklich spezielle Herausforderung sind natürlich oft die Manager, die nach einer gewissen Zeit der, ich sag mal, Selbstorientierung zu uns gekommen sind und die merken, dass sie im Rahmen dieser Orientierung nicht erfolgreich waren. Und sie kommen zu uns meist vor dem Hintergrund, dass sie sagen, sie brauchen Kontakte und sie brauchen Netzwerke. Und wir merken, dass es gar nicht nur daran liegt, dass ihnen diese Kontakte und Netzwerke fehlen, sondern wir merken, dass vielfach schon in der eigenen Positionierung wirklich unglückliche Situationen hergestellt wurden. Einmal in der Fragestellung, was man wirklich verkaufen kann, also was ist mein eigener Mehrwert, den ich auch verkaufen kann, aber vor allen Dingen auch in der Wahl der Kommunikationsmittel, also die Fragestellung der Trennungsstory. Ich habe es nicht selten, dass mir potenzielle Klienten erzählen und das vielleicht in der Form von 10 Minuten, warum sie nicht schuld sind, dass sie aus dem Unternehmen ausgeschieden sind. Und das ist natürlich sehr kontraproduktiv, weil es extrem viele Angriffsfläche für auch Interviewer dann bietet. Aber auch sowas wie 90-Sekunden-Spot darstellen, also Kurzdarstellung der eigenen Person und dessen, was man will. Aber auch die Simulation von Kandidatengesprächen, wie eben kurz dargestellt. Alles das sind Themen, die man üben sollte und wo wir sehen, dass viele darauf eben nicht vorbereitet sind, dass sie eher in Auswahlsituationen stolpern und eben aus dieser Nichtvorbereitung auf diese Situation dann wirklich merken, dass sie nicht erfolgreich sind. Und ich glaube, es ist wesentlich einfacher, möglichst zu Anfang dieser beruflichen Veränderungssituation dann auch ja, die Grundelemente der Positionierung darzustellen. Also was will ich, was kann ich und wo ist der Markt für mich? Um dann in einer sinnvollen Reihenfolge dann eben auch in den Markt zu starten mit eben auch Stories, die man dann erzählen kann, mit Möglichkeiten der Selbstdarstellung, die vielen extrem schwerfällt.
Sie hörten den neuen Podcast des VFF, Verband Fach- und Führungskräfte e.V. Besuchen Sie uns auch unter www.vff-online.de oder in den sozialen Netzwerken LinkedIn und Xing. Wir freuen uns auf Sie.